Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einiger Zeit steht das dritte Buch Mose bei uns auf dem Programm. Es besteht im Wesentlichen aus Anweisungen, die Mose vor rund 3.500 Jahren von Gott bekommen hat. Die Israeliten befinden sich zu dieser Zeit auf ihrer berühmt-berüchtigten Wüstenwanderung. Ägypten, das Land ihrer Knechtschaft, haben sie hinter sich gelassen, und Kanaan, das Land der Verheißung, liegt noch in weiter Ferne. Die Anweisungen im dritten Buch Mose sollen ihnen dabei helfen, die Strapazen gut zu überstehen, in geistlicher Hinsicht keinen Schaden zu nehmen und bei all dem Gott die Ehre zu geben, der das Volk Israel zu seinem Volk gemacht hat. In den ersten 10 Kapiteln des dritten Mosebuches geht es im Wesentlichen um verschiedene Opfergaben und um den Priesterdienst an der Stiftshütte. Die Kapitel 11 bis 22 enthalten dagegen Anweisungen für das ganz praktische Alltagsleben der Israeliten. Manch einer mag sich darüber wundern, dass so etwas überhaupt in der Bibel zu finden ist, weil es in der Bibel doch sonst hauptsächlich um geistliche Belange geht. Nun, offensichtlich sieht Gott das ein bisschen anders. Er hat den Menschen geschaffen und weiß darum, dass dieser nicht nur geistliche, sondern auch ganz weltliche bzw. körperliche Bedürfnisse hat. Gott weiß aber auch, dass der Mensch verführbar ist und auf seinem Lebensweg eine falsche Richtung einschlagen kann. Deshalb die vielen Anweisungen im dritten Buch Mose, die ganz unterschiedliche Lebensbereiche abdecken. Sie sollen dem Volk Israel dabei helfen, Gott treu zu bleiben. Wenn Sie sich daran erinnern, das 11. Kapitel im dritten Mosebuch handelte von reinen und unreinen Tieren, davon, welche zum Verzehr geeignet sind und wie sich die Israeliten verhalten sollen, wenn sie mit einem toten Tier in Berührung gekommen sind. Für Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben diese Anweisungen Gottes keine direkte Bedeutung mehr. Im Neuen Testament wird mehrfach darauf hingewiesen, dass sich Christen an keine Speisevorschriften mehr halten müssen. Deshalb suche ich, wenn ich das dritte Buch Mose lese, nach Entsprechungen im Neuen Testament, die ich auf mein Leben anwenden kann. Zum Beispiel stelle ich mir die Frage, wodurch ich mich heute unter Umständen verunreinige. Bei den Israeliten konnte das geschehen, indem jemand mit toten, unreinen Tieren in Kontakt kam. Doch welchen Kontakt sollte ich heute, wenn möglich, vermeiden? Wenn ich mir die Zielrichtung von Kapitel 11 vergegenwärtige, so könnte ich sagen, letztlich ging es darum, wie das Unreine, die Sünde, in mein Leben kommt und mich in Beschlag nimmt. In dem vor uns liegenden Kapitel 12 dagegen geht es um Sünde, die im Leben eines Menschen von vornherein schon da ist. Sünde, die von vornherein schon da ist. Ein Vers aus dem Alten und ein Vers aus dem Neuen Testament sprechen in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache. So heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 8, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Gott höchstpersönlich trifft diese Feststellung. Und im Römerbrief klagt der Apostel Paulus, die Menschen sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Warum ist das so? Weil alle Menschen Teil dieser von Gott abgefallenen Schöpfung sind. Und weil die menschliche Natur danach strebt, sich selbst zu verwirklichen und Gottes Willen außer Acht zu lassen. Also, der Mensch wird nicht nur dadurch zum Sünder, indem er etwas Falsches tut oder mit etwas Sündigem in Berührung kommt, sondern der Mensch ist von Geburt an ein Sünder. Eine Frau, die zum Volk Israel gehörte und ein Kind zur Welt brachte, konnte nichts dafür. Sie war nicht schuld daran, dass mit diesem Kind auch zugleich ein neuer, kleiner Sünder das Licht der Welt erblickte. Aber von der Mutter erwartete Gott, dass sie sich bestimmten Ritualen und Regeln unterwarf. Genau davon ist in Kapitel 12 die Rede. Es gibt einen alten Begriff, der sehr schön deutlich macht, dass jeder Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Ich meine den Begriff Erbsünde. Natürlich hat dieser Begriff etwas damit zu tun, dass wir alle letztlich von Adam und Eva abstammen, den beiden ersten Menschen, die der Versuchung des Teufels nicht widerstehen konnten. Sie sind die ersten Sünder gewesen. Offenbar in Erinnerung an ihren sogenannten Sündenfall schreibt David in Psalm 51: Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ganz sicher wäre es aber falsch, die eigenen Sünden einfach nur Adam und Eva und dem Sündenfall von damals in die Schuhe schieben zu wollen. Was uns heute den Zugang zu dem vor uns liegenden Bibeltext erschwert, ist die Tatsache, dass die Geburt eines Kindes dort als ein Vorgang beschrieben wird, der die betreffende Mutter verunreinigt. Diese Bewertung empfinden wir heute beinahe als Beleidigung. Doch erstens kann Ihnen jede Hebamme und jeder Arzt bestätigen, dass die Bettwäsche bei der Geburt eines Kindes niemals sauber bleiben wird. Zweitens möchte ich Sie schon mal darauf hinweisen, dass auch die Herren der Schöpfung im Sinne der Bibel unrein werden können. Davon wird bereits in den nächsten Kapiteln die Rede sein. Keine Frau sollte also denken, das Alte Testament sei stellenweise ziemlich frauenfeindlich. Und drittens möchte ich daran erinnern, dass unrein zu sein nichts mit moralischer Verwerflichkeit zu tun hat. So habe ich in einer der letzten Sendungen darauf hingewiesen, dass Jesus höchstpersönlich in Offenbarung 5, Vers 5 als Löwe aus dem Stamm Juda bezeichnet wird, obwohl der Löwe zu den unreinen Tieren gehörte. Im Gegensatz zu vielen heidnischen Völkern wurden Frauen im Judentum auch niemals als Menschen zweiter Klasse angesehen. Richtig ist, dass Frauen und Männer unterschiedliche Aufgaben und Rollen zugewiesen wurden. Aber grundsätzlich wurden Frauen würdevoll behandelt und die Mutterschaft war hoch geachtet. Einige Reinigungsvorschriften, die im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes standen, dienten offensichtlich auch der Hygiene. Sie sollten also der Gesundheit von Mutter und Kind dienen. Bereits bei den Speisegesetzen war zu beobachten, dass der praktische Nutzen bestimmter Regeln kaum zu trennen war von manchen geistlichen Aussagen, die damit im Zusammenhang standen. Die geistliche Lektion von Kapitel 12 schlechthin könnte meines Erachtens lauten: Egal wo du bist und wie sehr du dich auch bemühst, ein rechtschaffenes Leben zu führen, du bist von Geburt an ein Sünder. Und Sünder benötigen einen Erlöser, damit sie nicht verloren gehen. Mir ist bewusst, dass die Lehre von der völligen Verdorbenheit des Menschen heute weithin abgelehnt wird. Selbst manche Christen empfinden es als Demütigung, sich als Sünder von Geburt an zu begreifen. Dabei geht es doch nur um eine nüchterne Selbsteinschätzung. Gott hat keinerlei Interesse daran, uns niederzudrücken, bis wir wie arme kleine Sünderlein durch die Gegend laufen. Ganz im Gegenteil. Durch den Kreuzestod Jesu ist alles dafür getan, dass uns die Sünde vergeben wird und wir mit Freude Jesus nachfolgen können. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe glaubte unverdrossen an das Gute im Menschen und schrieb deshalb: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Doch man braucht nur mal die Fernsehnachrichten einzuschalten, dann wird man schnell erkennen, dass Gottes Diagnose eher mit der Realität übereinstimmt. Sie lautet: Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und im Römerbrief, Kapitel 5, schreibt Paulus: Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Die meisten Menschen denken beim Anblick einer jungen Mutter, die ein süßes, knuddeliges Baby in ihren Armen hält, an Reinheit und Unschuld. Aber die geistliche Realität sieht anders aus. Sowohl die Mutter als auch der Vater des Kindes sind Sünder. Deshalb kann es gar nicht anders sein, als dass auch ihr Kind ein kleines sündiges Menschenkind ist, das der Sündenvergebung und der Erlösung bedarf. Als Gerichtsurteil Gottes ist die Tatsache zu werten, dass er direkt nach dem Sündenfall die Geburt eines Kindes mit dem Erleiden großer Schmerzen verbunden hat. Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, sagte Gott zu Eva und traf damit auch alle Frauen nach ihr. Als Fluch würde ich das dennoch nicht bezeichnen. Lassen Sie sich doch einfach mal den folgenden Vers aus dem 1. Timotheusbrief auf der Zunge zergehen. Dort heißt es, die Frau aber wird selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Mit dieser Aussage ist nicht gemeint, dass eine Frau durchs Kinderkriegen ihr Seelenheil finden kann. Aber, und damit komme ich auf meine frühere Fragestellung zurück, dass eine Frau bei der Geburt eines Kindes im Sinne des alttestamentlichen Gesetzes unrein wird, das bedeutet nicht, dass sie vor Gott weniger wert wäre. Im Gegenteil, sie wird von Gott in besonderer Weise wert geachtet, wenn sie Kinder zur Welt bringt und sich um ihre Erziehung kümmert. Eine gute Erziehung schloss für die Israeliten auch immer mit ein, dass Kinder lernen sollten, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. In dem Vers aus dem 1. Timotheusbrief, den ich eben vorgelesen hatte, war nicht umsonst von der Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung die Rede. Kinder werden nicht allein dadurch Christen, weil ihre Eltern es sind. Vielmehr ist es Aufgabe der Eltern, dass sie versuchen, ihren Kindern Jesus lieb zu machen. Und irgendwann sind die Kinder dann selbst dafür verantwortlich, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Wenden wir uns nun dem Bibeltext aus dem 3. Buch Mose zu. Während das 11. Kapitel stolze 47 Verse lang war, umfasst das 12. Kapitel gerade einmal 8 Verse. Hier die beiden ersten. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich, wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebiert, so soll sie 7 Tage unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat. So wie ich die Reinheitsvorschriften verstehe, wird eine Wöchnerin also dadurch unrein, weil sie einen Sünder zur Welt gebracht hat. Das hört sich hart an, aber weil es immer so ist, braucht sich wirklich niemand darüber Gedanken zu machen, ob dieses Unreinsein nicht doch ein gewisser Makel sein könnte. Nein, er ist es nicht. Erinnern wir uns an Eva und an die Prophezeiung Gottes, dass ein Nachkomme von ihr, der Schlange, also dem Verführer, den Kopf zertreten werde. Als Evas erster Sohn Kain geboren wurde, dachte sie möglicherweise, dass er dieser Erlöser sein könnte. Doch auch Eva brachte nur einen Sünder zur Welt, und zwar einen, der später sogar seinen Bruder Abel umbrachte. Ich denke, dass fast jede israelitische Frau an diese Geschichte erinnert wurde, wenn sie nach der Geburt ihres Kindes die vorgeschriebenen Reinigungsvorschriften beachtete. Und eben auch an die Tatsache, dass dieser kleine Wonneproppen, den sie zur Welt gebracht hat, eben auch nur ein sündiger Mensch ist. Die Zeit der Reinigung, die jede Wöchnerin durchlebte, war in 2 Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt dauerte 7 Tage. Sofern die Frau einen Jungen zur Welt gebracht hatte, folgte am 8. Tag seine Beschneidung. Sie war das Bundeszeichen, das Gott für Abraham und alle seine Nachkommen verbindlich eingesetzt hatte. Hören Sie nun dazu die Verse 3 und 4. Gott sprach, und am 8. Tag soll man ihn beschneiden. Und sie soll daheim bleiben 33 Tage im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll sie anrühren, und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Wie eben schon gesagt, wurde die Zeit der Reinigung für eine Wöchnerin in 2 Zeitabschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt dauerte 7 Tage. Am 8. Tag folgte bei einem Jungen die Beschneidung. Zugleich begann der zweite Zeitabschnitt, der 33 Tage dauerte. Erst durch die Beschneidung wurde der Junge offiziell in den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hatte, aufgenommen. Erst dann galt er als Nachkomme Abrahams. Davor wurde er nur als ein Nachkomme Adams betrachtet. Die Verwandtschaftsbeziehung zu Abraham wurde als die wahre geistliche Verwandtschaftsbeziehung gewürdigt. Denn von Abraham hieß es ja auch, er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Die Verwandtschaftsbeziehung zu Adam galt dagegen als eine rein fleischliche Verwandtschaftsbeziehung. Denn Adam und Eva waren die ersten Menschen, die gegen Gott rebelliert hatten. Auf diesen Sachverhalt bezieht sich meines Erachtens auch der Apostel Paulus im 9. Kapitel des Römerbriefes. Dort schreibt er, nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Und dann heißt es im darauffolgenden Vers, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Kinder nach dem Fleisch und Kinder nach der Verheißung, das ist der entscheidende Unterschied. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist zunächst einmal ein Kind nach dem Fleisch. Um ein Kind nach der Verheißung zu werden, ist es notwendig, die Vergebung anzunehmen, die Jesus jedem Menschen anbietet. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, heißt es ziemlich am Anfang des Johannesevangeliums. Interessant finde ich die Tatsache, dass auch Jesus dem israelitischen Brauch gemäß am 8. Tag beschnitten wurde. Danach brachten Maria und Josef ihn in den Tempel. Und zwar, wie im Lukasevangelium ausdrücklich erwähnt wird, als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren. Maria war also eine Sünderin, obwohl sie den sündlosen Retter der Welt gebar. Jesus wiederum wurde beschnitten, um ein wahres Mitglied des Volkes Israel zu werden. Zudem war er ja, wie er später selbst einmal sagte, nicht gekommen, um das Gesetz des Mose aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Er wurde unter dem Gesetz geboren und identifizierte sich voll und ganz mit seinem Volk. Zurück zum Bibeltext im 3. Buch Mose. In Kapitel 12, Vers 5 geht es nun um die Reinheitsvorschriften für eine Wöchnerin, die ein Mädchen zur Welt gebracht hat. Da heißt es, gebiert sie aber ein Mädchen, so soll sie 2 Wochen unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat, und soll 66 Tage daheim bleiben in dem Blut ihrer Reinigung. Bei der Geburt eines Mädchens war die Zeit der Reinigung also doppelt so lang wie bei der Geburt eines Jungen. Das betraf sowohl den ersten wie auch den zweiten Zeitabschnitt. Und das bringt mich nun leider in Erklärungsnöte. Manche Bibelausleger meinen, dass durch die Beschneidung des Jungen die Zeit der Reinigung verkürzt wurde, weil die Beschneidung ein Akt des Gehorsams sei. Nun ja, für mich hört sich das doch irgendwie sehr nach menschlicher Logik und nach einer Art Rabattsystem an, frei nach dem Motto, wenn eine Frau ihren Jungen beschneiden lässt, werden ihr 50% der Zeit der Reinigung erlassen. Das leuchtet mir nun wirklich nicht ein. Also bleibt mir nur darauf hinzuweisen, dass hier zwar eine doppelt so lange Zeit der Reinigung angeordnet wird, wenn die Frau ein Mädchen zur Welt brachte. Es ist aber keine Rede davon, dass das Mädchen deshalb weniger wert wäre. Überhaupt hatte ich ja vorhin schon versucht zu erläutern, warum eine Zeit der Reinigung, aus welchen Gründen auch immer, nicht als Makel angesehen werden darf. Darüber hinaus verweise ich auf das 3. Kapitel des Galaterbriefes. Dort betont Paulus, dass es für Jesus nicht wichtig ist, ob wir Männlein oder Weiblein sind, ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Für ihn ist vielmehr wichtig, dass wir zu ihm gehören. Wörtlich heißt es dort, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung erben. Wir kommen zu den letzten Versen in Kapitel 12 des dritten Mosebuches. Nach der Zeit der Reinigung soll die junge Mutter ein Opfertier zur Stiftshütte bringen. Hier die genauen Anweisungen in den Versen 6 bis 8. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für den Sohn oder für die Tochter um sind, soll sie dem Priester ein einjähriges Schaf bringen zum Brandopfer und eine Taube oder Turteltaube zum Sündopfer vor die Tür der Stiftshütte. Der soll es opfern vor dem Herrn und sie entsühnen. So wird sie rein von ihrem Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebiert. Vermag sie aber nicht, ein Schaf aufzubringen, so nehme sie zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben, eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer. So soll sie der Priester entsühnen, dass sie rein werde. Die Mutter sollte also Gott ein Brandopfer und ein Sündopfer darbringen. Genauer gesagt, sie brachte die Tiere zur Stiftshütte und der Priester führte dann für sie die Opferhandlung aus. Sie erinnern sich vielleicht, ein Brandopfer wurde in dem Bewusstsein dargebracht, dass der Mensch einen Stellvertreter benötigt, der für ihn in den Tod geht. In alttestamentlicher Zeit übernahm ein Tier die Rolle, allerdings in unvollkommener Weise. Für uns heute ist Jesus Christus in den Tod gegangen. Im Epheserbrief wird sein Tod mit dem eines Brandopfers verglichen, indem hier vom lieblichen Geruch die Rede ist. Dieser Ausdruck ist eigentlich untrennbar mit dem Darbringen eines Brandopfers verknüpft. In Anspielung darauf schreibt Paulus in dem erwähnten Vers: Jesus hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Das andere Tier, das eine frisch gebackene Mutter zur Stiftshütte bringen sollte, diente als Sündopfer und sollte daran erinnern, dass jeder Mensch von Geburt an ein Sünder ist. Ich glaube, in manchen christlichen Elternhäusern würde einiges anders laufen, wenn von vornherein klar wäre, unsere Kinder sind keine kleinen Engel, sondern Menschen, die von Geburt an ihrer sündigen Wesensart verhaftet sind. Und unsere Kinder sind erlösungsbedürftige Menschen. Als Vater oder Mutter kann ich fast alles für sie tun, aber für ihre Erlösung ist Jesus zuständig. Immerhin kann ich dazu beitragen, dass sie Jesus liebgewinnen und eines Tages hoffentlich in seine Nachfolge treten. Nach Kapitel 12, das sich mit seinen Reinheitsvorschriften ausschließlich an den weiblichen Teil des israelitischen Volkes richtete, ist das 13. Kapitel des dritten Mosebuches sowohl für Männer wie auch für Frauen bestimmt. Wobei der Anlass nun wirklich kein freudiger ist. Mehr wird noch nicht verraten, aber ein Blick in die Bibel genügt und schon wissen Sie, worum es in Kapitel 13 geht. Und damit auch in den beiden nächsten Ausgaben der Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.